Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss Sie ganz kurz auf eine ganz kleine Zeitreise nur mitnehmen. Und zwar in die Mitte dieses Jahres 2024. Da gab es in Berlin die ILA, die Internationale Luftfahrtausstellung. Und da habe ich neben vielen Flugzeugen und Raumfahrttechnik einen Riesenteil mit der Aufschrift Space Bus gesehen. Und das sah ein bisschen aus wie der Mittelteil einer Rakete. Und drinnen saßen etliche Leute mit VR-Brillen auf der Nase. Leider bin ich nicht dazu gekommen, das selbst auszuprobieren, weil die Schlange zu lang war davor. Aber ich habe jetzt einen Experten am Telefon, der uns alles erklären kann, was es mit Space Bus One, so die offizielle Bezeichnung, auf sich hat. Ich begrüße ganz herzlich Martin Fleischmann. Er ist der Projektleiter für Space Bus One in der Raumfahrtagentur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Tag, Herr Fleischmann.
Hallo.
Herr Fleischmann, Sie versprechen nicht weniger als einen atemberaubenden Flug im All im Space Bus One. Was passiert dort?
Im Space Bus One sind insgesamt 9 Sitze. Dann platzieren sich quasi die Teilnehmer und dann kriegen sie die VR-Brille auf und dann werden sie von den deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer mit ins All genommen. Und man erlebt einen Start, man fliegt um die Erde herum. Während des Fluges machen Matthias und Alex sozusagen die Crew auf alle möglichen Sachen während ihrer Mission aufmerksam. Sie sprechen zum Beispiel, wie der Regenwald verschwindet und sie das aus dem All sehen können. Sie sprechen über Gewitter, wie sie die in der Cupola beobachtet haben. Sie sprechen über Algenwachstum, das sie von der ISS aus gesehen und beobachtet haben. Und man sieht es auch alles, wie es unter einem vorbeizieht. Und das Beeindruckende bei der ganzen Geschichte ist eigentlich dieser sogenannte Overview-Effekt. Also man sieht relativ realistisch, wie man von der ISS die Erde auch sehen würde. Auch mit der entsprechenden Geschwindigkeit, wie sie unter einem vorbeizieht, wenn man so will. Und am Ende dieses Fluges nehmen Alex und Matthias die Zuschauer sozusagen noch mit zum Mond. Und dann geht es wieder zurück und dann wird wieder sicher gelandet auf der Erde.
Sie sprechen in Ihrem Pressematerial auch davon, dass es bewegliche Sitze gibt. Aber die Schwerelosigkeit können Sie jetzt nicht simulieren.
Nee, das können wir leider noch nicht machen. Aber die Sitze gehen halt mit. Also die Sitze gehen beim Start zum Beispiel mit, indem sie halt vibrieren und bei der Landung entsprechend auch. Um so ein bisschen Start- und Landevorgänge zu simulieren. Das geht natürlich nicht zu krass, aber ja, man merkt es schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, eine VR-Brille ist ja nicht ganz ohne. Man sieht ja dann doch sehr realistisch, wenn man sich bewegt und gerade wenn man in den Weltraum sozusagen schießt, das kann ja auch für manchen plötzlich sehr unangenehm sein. Aber sowas ist Ihnen sicherlich noch nicht passiert.
Nee, es ist noch nicht passiert und wir haben ja auch, wir sagen ja auch ganz klar, dass zum Beispiel epilepsiekranke Menschen ausgeschlossen sind vom Betrieb. Also da gibt es schon Sicherheitsstufen und eigentlich der Flug ist auch ab 8 Jahren.
Warum gibt es eigentlich dieses Space Bus One? Also Raumfahrt ist doch jetzt in aller Munde, nicht erst seit Elon Musk, aber gerade auch mit Elon Musk und mit dem Aufschwung der privaten Raumfahrt.
Space Bus One ist, ich sage immer, das ist mehr als ein Truck auf eine Rakete auf dem Anhänger sozusagen. Space Bus One ist ein Bildungsprojekt und wir haben in der neuen Raumfahrtstrategie von der Bundesregierung den Auftrag bekommen, Bildungsprojekte umzusetzen. Und der Space Bus One ist das erste Schlüsselprojekt letzten Endes in diesem Auftrag. Und es ist nicht nur der Bus, sondern wir haben ein Bildungsprogramm, das haben wir auch übernommen und angepasst. Curricula von 16 Ländern ist gar nicht so einfach. Und dieses Bildungsprogramm wird quasi absolviert vorher, dann kommt der Bus an die Schule und dann wird nachher noch drüber gesprochen. Also wir unterscheiden auch wie bei einer echten Raumfahrtmission also vom Astronautentraining und der Astronautenausbildung über den Raumflug bis zur sogenannten Post-Mission Phase, also wir nennen das auch so. Und das heißt, die Schule bekommt dann die Möglichkeit, eine komplette Raumfahrtmission mit ihren Klassen durchzumachen. Das Programm ist für die 5. und 6. Klassen erstmal geschrieben.
Das heißt, Space Bus One richtet sich tatsächlich vor allen Dingen an Jugendliche?
Es richtet sich vor allem erstmal an Schulen, ja.
Mhm. Kann man das dann ordern, bestellen oder wie bekommt man Space Bus One und damit praktisch den Raumflug an die eigene Schule?
Auf der Webseite spacebusone.de ist sozusagen ein, ich nenne es mal, Bestellformular. Und da wird man relativ genau abgefragt und muss halt in bestimmte Dinge einwilligen. Zum Beispiel, dass man die Möglichkeit hat, Starkstrom bereitzustellen, dass man die Möglichkeit hat, Lehrkräfte dafür abzustellen, dass man das Bildungsprogramm so übernimmt und so weiter und so fort. Und wenn das alles passiert ist, dann kann man quasi die Anfrage bei uns absetzen, die geht bei uns ein und wir bearbeiten die quasi alle. Und bis Stand letzte Woche hatten wir 112 Anfragen von Schulen schon. Also das heißt, wir haben schon eine Warteliste fürs nächste Jahr. Und dann gucken wir, weil wir machen das nach Regionen. Ne? Also Sie können den nicht heute in München und morgen in Hamburg einsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Sondern wir fahren in eine Region und dann haben wir Schulen quasi in der Region, die das Bildungsprogramm machen und dann den Spacebus auf ihren Schulhof bekommen. So im Endeffekt funktioniert das. Bewerben kann sich im Endeffekt jede Schule, die das Bildungsprogramm machen kann.
Ich entnehme
und die Teilnahme ist natürlich kostenfrei, weil die Kosten übernehmen wir.
Ich entnehme Ihren Worten, dass Spacebus One noch gar nicht so lange gibt.
Unser Fahrzeug gibt es noch nicht so lange. Unser Fahrzeug ist tatsächlich auf der ILA das erste Mal im Einsatz gewesen, wo Sie es gesehen haben.
Das heißt, es ist völlig neu, das Ding.
Der deutsche Spacebus ist das erste Mal im Einsatz gewesen. Es gibt noch zwei Fahrzeuge, die sind in den Niederlanden. Wir arbeiten mit der Spacebus Foundation zusammen. Das ist eine Stiftung in den Niederlanden. Von denen haben wir das Fahrzeug auch gekauft. Also von dem deutschen Ableger der Stiftung haben wir das Fahrzeug gekauft. Und genau. Und die haben selbst auch noch Trucks in den Holland in Einsatz. Da läuft die VR allerdings mit dem niederländischen Astronauten André Kuipers.
Herr Fleischmann, wo steht eigentlich der Spacebus jetzt?
Im Moment steht er im Technikmuseum in Speyer. Es ist nicht so, dass wir ihn nur an Schulen stellen, sondern wir arbeiten auch mit anderen Bildungseinrichtungen zusammen und machen dort auch Projekte mit ihnen. Also auch Bildungseinrichtungen und öffentliche Einrichtungen können sich bei uns bewerben und kriegen ihn dann auch zur Verfügung gestellt. So wollen wir versuchen, möglichst vielen jungen und alten und jung gebliebenen Menschen die Möglichkeit zu geben, Teil der Crew zu werden und mitzufliegen. Und mal sehen, wie viel wir in einem Jahr durch den Spacebus bekommen.
Wie viel kriegen Sie denn durch den Spacebus durch?
Also, das Programm insgesamt läuft 15 Minuten 30, die VR. Mit Ein- und Ausstieg sind es ungefähr 20 Minuten. Ich habe 9 Plätze. Also kriegt man ungefähr 27 Menschen in einer Stunde durch den Bus. Also in etwa eine Schulklasse. Wenn wir einen Dauereinsatz haben, wenn wir möglichst viel im Betrieb haben, hoffe ich, dass wir im Jahr so ungefähr 30.000 Menschen durch den Bus kriegen.
30.000 Leute, die einen virtuellen Raumflug erleben können. Das ist doch schon eine
große Über das ganze Jahr.
Über das ganze Jahr, natürlich, ja. Das ist doch viel.
Also das ist mein Wunsch.
Ja, es ist eine logistische Herausforderung, nehme ich an, aber eine gute Sache.
Betrieb ist nicht ganz einfach zu organisieren, das ist ganz klar. Mhm. Da steckt auch ein Team dahinter, das sich um den Betrieb letzten Endes kümmert und versucht, möglichst allen Wünschen aller Schulen und aller Bildungseinrichtungen, sag ich mal, gerecht zu werden. Aber wir müssen auch mit Wartelisten arbeiten, weil der Ansturm ist schon ziemlich groß.
Sie sprachen vorhin von dem Bildungsauftrag. Warum ist es denn wichtig, dass es überhaupt einen Bildungsauftrag in Bezug auf die Raumfahrt gibt?
Wir sind quasi mit dazu aufgefordert, den MINT-Bereich in Schulen zu stärken. Das ist an uns herangetragen worden, dass wir uns da was einfallen lassen sollen. Und im Zuge dessen definieren wir jetzt Projekte, wo wir quasi damit unterstützen können. Ich denke mal, das hat auch damit was zu tun mit den letzten MINT-Studien, die in Deutschland ja auch nicht so gut ausgefallen sind, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass wir gerade auch mehr junge Menschen halt auch letzten Endes für Technik begeistern sollen. Ja, wir wollen sie für Raumfahrt begeistern, dass auch immer mehr Nachwuchs in die Raumfahrt selbst hineinkommt, dass immer mehr Menschen sich dann doch entscheiden, okay, wir möchten jetzt Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Das kann man ja an mehreren Standorten machen. Die großen sind ja Berlin, Stuttgart, Aachen und so weiter, München. Und das wäre gut, wenn wir auf diese Art und Weise da auch für Nachwuchs sorgen würden. Aber ich würde mich auch trotzdem genauso freuen, wenn auch generell mehr Nachwuchs in den Technikbereich kommen würde. Und wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dass sich junge Menschen für Technik interessieren, dann ist das doch gut.
Es geht ja bei Spacebus One, so habe ich das verstanden, nicht nur um Technik, sondern Sie hatten es ja auch schon gesagt, es geht um den bedrohten Regenwald, es geht um schmelzende Gletscher, austrocknende Seen. Also was man vom Weltall aus so an Veränderungen sehen kann, ist das auch dann eine Art Faktenvermittlung zum Klimawandel?
Ja, auch. Also das ist auch Teil des Projekts, dass man auf die Verletzlichkeit der Erde sozusagen mit aufmerksam macht. Das hat ja Alex bei der Blue Dot Mission und später bei der Horizons Mission und dann später Matthias auch immer wieder gemacht, indem er von der ISS aus beeindruckende Bilder nach unten geschickt hat. Die Gletscherschmelze wird auch thematisiert übrigens, habe ich ganz vergessen. Artensterben im Regenwald und so. Also insofern, ja, Alex hat ja da auch massiv darauf hingewiesen, dass man das vom All halt besonders sehen kann, weil man eben diese Vogelperspektive einnimmt. Man sieht zum Beispiel auch beim Flug um die Erde die Umweltsatelliten NMAP und Sentinel-5P, wie die quasi, Alex erklärt kurz, wie Satelliten dazu beitragen können, Daten und Fakten für den Klimawandel zu sammeln. Das ist auch Teil des Projekts, ja. Also, dass man auf die Verletzlichkeit des Planeten hinweist und wie man vielleicht besser mit ihm umgeht in Zukunft.
Das kann man alles mit dem Space Bus One erleben. Und ich richte jetzt die Bitte oder die Frage vor allen Dingen an Lehrer oder Leute, die mit Schule zu tun haben. Wenn Sie sich dafür interessieren, diesen Space Bus One mal bei Ihnen zu haben, dieses virtuelle Raumflugzeug, dann wenden Sie sich an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und an Herrn Fleischmann, bei dem ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanke. Vielen Dank, Herr Fleischmann.
Mich hat sehr gefreut. Vielen Dank.